NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
Um 7.30 Uhr mit Tarek Yusbashi. Der britische Premier Johnson hat ein Misstrauensvotum in seiner konservativen Fraktion überstanden. Doch das Ergebnis war knapper als erwartet. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Gisela Former.
Nur 211 seiner Fraktionskollegen sprachen dem Premier am Abend in London ihr Vertrauen aus. 148 Tory-Abgeordnete votierten für eine Abwahl Johnsons als Parteichef und damit auch als Premierminister. Er gilt damit als schwer beschädigt. Johnson war unter Druck geraten, nachdem Details über Partys in seinem Amtssitz in der Londoner Downing Street während der Corona-Lockdowns bekannt geworden waren. Der konservative Politiker war mindestens einmal mit dabei und musste deswegen eine Geldstrafe zahlen.
Die FDP stellt sich weiter gegen eine sogenannte Übergewinnsteuer auf kriegsbedingte Gewinne, zum Beispiel der Mineralölindustrie, die mehrere Politiker aus Regierung und Opposition ins Gespräch gebracht haben. Nach Bundesfinanzminister Lindner hat sich jetzt auch FDP-Fraktionschef Dürr gegen eine solche Steuer ausgesprochen. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Dürr sagte der Bild-Zeitung, was gut klinge, sei in Wahrheit ein denkbar schlechtes Instrument. Hauptargument der Gegner einer solchen Steuer auf Kriegs- und Krisengewinne: eine solche Übergewinnsteuer wäre laut FDP-Politiker Dürr eine Aufforderung auch an innovative Unternehmen wie BioNTech, die derzeit gute Gewinne machten und ordentlich Steuern zahlten, das Land zu verlassen. Auch der Chef des IFO-Instituts, Fust, sprach von Willkür und Populismus im Steuerrecht. SPD-Chef Klingbeil, die Grünen-Spitze, aber auch der stellvertretende Unionsfraktionschef Spahn hatten zuvor ebenso wie die Linkspartei eine solche Steuer ins Gespräch gebracht und unter anderem auf Länder wie Großbritannien und Italien verwiesen, wo eine solche Zusatzabgabe bereits installiert wurde.
Der ukrainische Präsident Selenskyj rechnet fest damit, dass sein Land bald ein Kandidat für den EU-Beitritt ist. Diese Frage sei von zentraler Bedeutung für das europäische Projekt, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft. Der EU-Kandidatenstatus für die Ukraine werde außerdem darüber entscheiden, ob die Europäische Union eine Zukunft habe oder nicht. Die EU-Kommission will noch im Juni entscheiden, wie es mit den Ambitionen des angegriffenen Landes weitergeht. Die Bundesregierung hat sich zu dieser Frage noch nicht positioniert. Kanzler Scholz hat aber erklärt, dass es keine Abkürzungen für die Ukraine auf dem Weg in die EU geben dürfe. In den Kriegsgebieten in der Ukraine nehmen die Fälle sexueller Gewalt zu. Nach Angaben der UN-Sonderbeauftragten Patton haben Menschenrechtsbeobachter mehr als 120 Fälle registriert. Mehr als die Hälfte der Opfer sind Kinder. Aus New York, Antje Passenheim.
Mädchen und Frauen seien die häufigsten Opfer von Vergewaltigung, Massenvergewaltigung und anderer sexueller Gewalt, die zum Teil vor den Augen ihrer Kinder verübt wird. Die Betroffenen müssten besser geschützt werden, mahnte Patton, auch vor Menschenhandel über die ukrainische Grenze hinweg. Ihre medizinische Betreuung müsse verbessert werden, forderte die UN-Sonderbeauftragte. Die Registrierung der Verbrechen sei der Schlüssel dafür, um die Täter zur Verantwortung zu ziehen, erklärte die deutsche UN-Botschafterin Antje Lehnderze. Deutschland unterstütze die Verstärkung der Menschenrechtsbeobachter und die Unterstützung für den ukrainischen Generalstaatsanwalt mit spezialisiertem Personal.
Bundeswirtschaftsminister Habeck wird am zweiten Tag seiner Nahostreise unter anderem im Westjordanland erwartet. Zuvor wird der Vizekanzler heute früh zunächst die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen. Aus Jerusalem, Philipp Eckstein.
Der Besuch habe für ihn eine ganz große Bedeutung, hatte Habeck kurz vor dem Abflug nach Israel gesagt. Am ersten Tag seiner Reise hatte der Wirtschaftsminister in Jerusalem unter anderem mit Israels Regierungschef Bennett gesprochen und mehrere Ministerinnen und Minister getroffen. Bei den Gesprächen ging es unter anderem um die Folgen des Kriegs in der Ukraine. So gibt es in Israel etwa die Sorge, dass die ausbleibenden Getreideexporte in der Region zu Hunger und Instabilität führen könnten. Zudem sprachen Habeck und Vertreter der israelischen Regierung über mögliche Kooperationen im Bereich der erneuerbaren Energien. Am Nachmittag wird der Grünen-Politiker heute von Jerusalem aus in die palästinensischen Gebiete reisen. Dort sind Gespräche mit mehreren hochrangigen Vertretern der palästinensischen Autonomiebehörde geplant. Im Anschluss reist Habeck weiter nach Jordanien.
Heute beginnt in Köln die Didakta, die deutschlandweit wichtigste Bildungsmesse. Sie deckt von der frühkindlichen Bildung bis hin zum lebenslangen Lernen praktisch alles ab. Hauptschwerpunkt ist aber die schulische Bildung. Aus Köln Martin Schütz.
In den Kölner Messehallen bauen beispielsweise Schulbuchverlage ihre Stände auf, Unternehmen bieten Weiterbildungen an und Verbände organisieren Vorträge und Workshops. Den Schwerpunkt bilden Angebote für Lehrkräfte. Durch die Pandemie haben sich die Anforderungen an die Fähigkeiten von Lehrerinnen und Lehrern und an das Lehrmaterial deutlich verändert. Vor allem digitale Lehrmittel sind in den Fokus von Ausstellern und Besuchern geraten. Sie reichen von digitalisierten Schulbüchern über spezielle Stifte, mit denen Kinder auf dem Tablet malen können, bis hin zu Computerspielen, die extra für den Unterricht entwickelt wurden. Bildungsforscher sehen mittlerweile in solchen digitalen Angeboten sinnvolle Helfer im Unterricht, weil sie etwa den Kindern schnell Rückmeldung über Lernerfolge geben können. Den klassischen Kontakt zwischen Lehrern und Schülern sollen sie aber nicht ersetzen.
Und das waren die Nachrichten.